Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Der mir jetzt gerade nachplappert hat, das ist der Frank.
Und der andere ist der Duri.
Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen.
Und haben darum beschlossen, aus unseren Gesprächen denen ein bisschen mehr Verbindlichkeit zu geben und jeden Monat einen Podcast aufzunehmen.
Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns.
Also ich habe mir Mühe gemacht und unsere Playlist anhören.
Ja.
Und nicht weil ich kann.
Ja, hoffentlich.
Und 9 Lieder sind von dir.
Mhm.
Unter anderem der grauenhafte Gavin
also irgendwas. Ich heiße dann anders, aber ich sage The Grow, das klingt dann ein bisschen gruselig.
The Grow. Also, und dann hat es Lieder dort drauf, wo ich gar nicht weiss, warum die auf der Liste sind.
Das habe ich ja gesagt. Das ist jetzt eben, das kann man sich jetzt noch ein bisschen ausmalen.
Nein, das geht natürlich nicht. Also, entweder nehme ich zum Beispiel Nora Jones oben runter, weil ich keine Geschichte kenne von dir. Oder du tust das jetzt noch nachliefern.
Also, Nora Jones, es gibt noch einen zweiten Song drauf von Amos Lee, den habe ich auch noch nicht erwähnt. Das war am gleichen Event gewesen, im Kongresshaus in Zürich. Und es war voll gewesen, der grosse Saal vom Kongresshaus. Nora Jones ausverkauft so. Mega Bühnenbild, Lampen, Zeug und Sachen. Und dann kommt die Vorband. Und die Vorband ist der Amos Lee allein mit seiner Gitarre, die so rausläuft. Und er braucht so 5 Minuten, bis er in der Mitte der Bühne ist. Das so gefühlt. Und dann spielt er so ganz feine Songs. Und ist rausgekommen und hat gesagt: Hello everyone, my name is Amos Lee and I'm warming up for Nora tonight. Und hat so ganz easy Songs gespielt und hat es aber geschafft, dass nach 20 Minuten hat das Publikum ihn geliebt. Und einfach grossartig. In der Pause haben, weil Nora nachher vor der Pause gesagt hat, übrigens, ich könnte draussen die CD vom Amos kaufen. Nach etwa 30 Sekunden hat der Stand keine CDs mehr gehabt und hat nur noch so Visitenkärtchen verkauft. Rausgegeben von so einem Online...
Das mache ich von heute auch.
Von einem Online-Shop.
Willst du ein Visitenkärtchen von mir kaufen?
Nein, aber ich habe eben tatsächlich online eine CD bestellt in den USA damals. Weil du hast die CD da nicht bekommen. Und ich musste online in den USA bestellen. Vom Amos Lee. Und er begleitet mich. Und am gleichen Konzert ist auch darum auch der Nora Jones Song. Ich habe Nora Jones einige Mal live gesehen. Und bin immer wieder positiv überrascht gewesen. Und dort, damals in diesem Kongresshaus, hat es für mich so, das eben so ein riesen Konzert gefühlt. Und sie hat irgendwann nach einem Song, geht sie so die Rampe führen und schaut sie in die erste Reihe und dann sagt sie, ist es nicht schon ein paar laut für euch davon? Dann schaut sie zum Mischer hinter und sagt, kannst du nicht die Front ein bisschen abnehmen? Kannst du nicht ein bisschen leisiger machen? Ich habe das Gefühl, es ist schon ein paar laut. Wir sind doch nicht AC/DC, wir sind Nora Jones and the Handsome Band. Und das hat mich, ich habe das so sympathisch gefunden. Ich glaube, das ist die einzige Musikerin, die vor einer Live-Bühne nicht sagt, mach mal ein bisschen lauter, sondern die sagt, ich habe das Gefühl, es ist schon ein paar laut. Sie hat die Qualität, was sie abliefert an ihren Live-Konzerten. Das ist einfach die Bands, die sie... Sie hat immer wieder eine andere Band mit dabei. Und das sind so Backing-Vocals, die dann zwischen ihnen auch mal einen Song singen. Und du denkst, fuck, ich hätte auch gezahlt, um diese Frau zu sehen. Und sie macht bei der Nora Jones hinten dran hu 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 im Refrain. Oder? Also so, es ist einfach eine Qualität, die brutal ist.
Ich kenne Nora Jones von einem Film, nämlich My Blueberry Night.
Ja.
Also, man verliebst dich auch
in ja.
Sekundenbruchteile.
Ja, eben, und dann singt die. Also, es ist einfach
okay.
Alles. Also, ich würde jederzeit wieder Nora Jones live. Ohne, dass ich einen Song würde kennen von dem Album, wo sie.
Spielt sie denn heute noch?
Ja, ja.
Mhm.
Der Song, der auf der Liste ist, ist relativ neu. Habe ich extra etwas Neues drauf.
Gut. Und dann hast du Sophie Hunger drauf, die ich ja. Natürlich auch kenne, auch schon live gesehen habe.
Sophie Hunger habe ich so oft live gesehen, bis jetzt kann ich sie nicht mehr live gesehen, weil sie hat ihren Glanz verloren, aber den Glanz bekommen hat sie im Saal vom Schauspielhaus vom Pfauen in Zürich. Da gibt es eigentlich kein Konzert. Aber sie hat es geschafft, dort ein Konzert zu machen. Und sie haben eine Zugabe gespielt an Plugged, sind so vorne auf die Rampe geguckt von dieser Theaterbühne. Und du bist in so einem Theaterraum, wo viel, irgendwie viel mehr so eine Kugel wird. Und sie machen Unplugged dort. Und dann, also, ich bin ein grosser Fan von der Sophie Hunger. Ich kann sie nicht mehr live. Also, ich muss irgendwie sie näher. Ich habe sie so näher erlebt. Und jetzt bei so diesen grossen Kisten fehlt mir etwas. Wieso? Aber also ich finde, sie macht grossartige Sachen und ich mag ihren Erfolg sehr gönnen. Es ist nicht mehr ganz das, was ich...
Oder du erinnerst.
Ja.
Ich habe das Gleiche mit dem Stefan Eicher.
Ja.
Ich habe ihn, weißt du, gesehen, so quasi noch Festhütten.
Ja.
Mit seinem Hemmigen oder so. Sein erste wirklich Album, das durchgeschlagen hat. Und nachher, heute eben, kannst du ja nicht ins Hallenstadion gehen. Also, ich weiß gar nicht, ob noch Halle, ob gibt überhaupt noch Konzerte. Schon lange nicht mehr gehört.
Ich habe ihn mal gesehen am einem Festival.
Wo du nie gegangen bist.
Wo ich nie gegangen bin. In Schaffhausen. Und einfach noch zum Abschliessen. Der letzte Song, den ich noch nicht erwähnt habe, ist von ganz schön Feist. Warum sind wir hier? Die wichtigste Frage von allen in einem Song erklärt. Und ganz schön Feist ist ein bisschen die deutsche Variante von Thomas Zobi. Und ich habe aber die live gesehen, einmal live gesehen, auch relativ spontan in Berlin. Und zwar im Tränenpalast. Mhm. Und ich weiss nicht, kennst du den Tränenpalast?
Ja,
eben, also so, das ist einfach so, das ist schon so eine Geschichte.
Ich habe eines von meinen grossartigsten Ereignissen von meinem Leben erlebt.
Krass.
Ja.
Und dort haben ja sehr viele Menschen, sehr viel, die haben wahrscheinlich die tragischsten Erlebnisse von ihrem Leben erlebt. Und ich finde, es ist so.
Also es ist, ich
einfach nur schon der Ort.
Ich habe da und da die Reude gesehen, hat gelesen aus Gott der kleinen Dinge.
Ja.
Das ist eine indische Schriftstellerin. Ja. Es hat fast keine Leute gehabt. Und ich habe das Buch gerade gelesen. Ich war hell begeistert. Ich habe gesehen, es ist in Berlin. Ich war auch in Berlin. Da musste ich immer hingehen. Und das ist so eine eindrückliche Person. So ganz eine feine, kleine Person. Aber hat so viel Kraft und so viel zu sagen.
Ja, dort, also eigentlich so ein urtragischer Ort, also am Grenzbahnhof zwischen Ost- und West-Berlin, wo sich eben die Leute haben müssen trennen oder nicht mehr gesehen haben nachher. Eine Blödelband eigentlich. Also wieso, ich habe das noch, es ist mir hure eingefahren, beides zusammen. Und ich bin relativ spontan mit einem Freund, der dort auch in Berlin war, ist dort hergegangen. Und das ist so eine wichtige Zeit gewesen und es waren so grosse Eindrücke gewesen.
Weißt du, was mir gerade auffällt? Wie unglaublich laut die Welt ist. Also was hier ein Camions vorbeifahren, wie laut die Autos sind. Also sie stinken nicht nur, sind gefährlich und nehmen unglaublich viel Platz weg, sondern sie sind auch noch grusig laut. Wir müssen wegkommen von Autos.
Ja, das wird leider vermutlich noch sehr lang gehen.
Aber es ist ja schon weich, wie man sich das, den eigenen Lebensraum verschneit. Und, glaube, wenn man alle Parkplätze von der Stadt Zürich zusammennimmt, wären das zwei ganze Kreise.
Ja.
Wo man einfach so blöde Blechkisten anstellt und jeder ist so stolz auf sein Auto ohne Kratzer. Wie bin ich jetzt auf der Seite?
Weil da ein Lastwagen vorbeigefahren ist.
Nein, es ist der siebte Lastwagen in zwei Minuten. Das ist so.
Ja, und das Schöne ist ja, wenn du mal Autowerbung anschaust, oder auch TÜV-Werbung oder so, das ist ja immer, du siehst immer nur ein Fahrzeug.
Ja, das ist du siehst immer so ruhig,
es ist so eine Passlandschaft und irgendwie, ja. Oder irgendwie am Strand eine schöne Landschaft. Und es hat immer eine freie Strasse und ein Auto, wo dann die Person drin sitzt und total emotional durch die Welt cruiset. Und es ist ja... Es ist ja absurd, du stehst ja nur, also kannst ja nicht fahren mit einem Auto heutzutage. Ja, ja. Weil es so viele von den Leuten, die die Freiheit suchen, die sie dann können so...
Ja, ja. Ich finde auch, mir fällt der Lärm so auf den Morgen beim Joggen. Also weißt du, es ist so irgendwie 6 Uhr, du gehst gut joggen und du musst relativ laut hören, dass wenn ein Auto vorbeifährt, dass du noch auf deinen Kopfhörer die Musik hörst, kannst hören. Und das zeigt ja auch erst, wie laut das Zeug ist. Und ich meine, der Klang von diesen Autos ist ja bewusst so abgestimmt, dass der Käufer das dann auch will. Also ein Ferrari, da wird lang getüftelt, dass ein Ferrari so tönt, so das Brumm-Brumm, wo dann die meistens Herren dazu animiert, unbedingt zu wählen.
Also, ich könnte jetzt da, ich habe da sehr starke Meinungen zu dem Thema.
Ich glaube auch, wie man merkt.
Also, ich frage mich jetzt gerade ein bisschen, ob wir dort einsteigen und dann hätte ich sehr starke Meinungen oder ob man es einfach lässt.
Ich möchte einen vorletzten Podcast anschliessen.
Ja.
Du hast eine Situation geschildert, wo du mit einer Person an einem Ort bist, die flippt aus und du weißt ja nicht recht, sie sagt so quasi, geh weg. Aber wenn du weggehst, dann wird sie erst recht hässig, ja, weil du ja weggehst. Also sie will...
Eine Person.
Sie will, dass du vor Ort bleibst, um dir zu sagen, geh weg. Ja. Und man hat ja vielleicht nicht in dieser Ausprägung, aber man kommt doch immer wieder an so Situationen, wo Leute ausflippen.
Ja. Ja, also mir passiert das relativ selten, ehrlich gesagt. Also, dass ich an Leute herkomme, die wirklich ausflippen.
Ja, ich habe das im Job immer wieder.
Ja. Ja, du hast natürlich mit Leuten in Situationen zu tun, die natürlich emotional sehr aufgeladen sind. Ja.
Und darum habe ich mir dann überlegt, eben du hast dann, deine Strategie ist quasi vor Ort bleiben, einfach Präsenz markieren. Mhm. Und ich habe mir jetzt überlegt, wie würde ich es machen?
Ja.
Schlauerweise. Und ich glaube, es ist ja ganz, ganz wichtig, dass man nicht sagt, hey, beruhig dich. Oder ja, hey, nicht so wichtig. Weil dann stellt man sich ja über die Person. Und das beführt in dem Moment, wo du in einer Ausnahmesituation bist. Also ich auch in der Schule, oder wenn dich irgendwie etwas aufregst und dann alle sagen, hey, nicht so schlimm, dann regst du ja erst recht auf, wenn du nicht ernst genug fühlst. Also ich glaube, wichtig ist, dass man nicht einfach nur präsent ist, sondern versucht, in Dialog zu gehen und in dem Moment fragt, was ärgert dich denn so? Geht nicht.
Da könnte aber... Also, es kommt mega darauf an. Also, du musst dir jetzt mal vorstellen, du bist richtig emotional. Was ärgert dich denn jetzt? Ja, ich meine, sorry, ich würde dich gerade ohrfeigen. Also so...
Es ist aber der Ton macht die Musik.
Ja, natürlich. Aber nur schon im Grunde genommen brauchst du gar nichts, sondern musst einfach deinen Ärger loswerden.
Ja,
und du brauchst jemanden, der da ist und die sich anhört, dass du verärgert bist.
Gut, aber die Person muss verstanden werden. Also du hörst an.
Ja.
Bist der hinterletzte Stubel, will. Mhm. Dann sagst du, okay. Was ist genau die Ursache? Und nachher kannst du vielleicht noch sagen, okay, ich habe das vielleicht so gesagt, aber ich habe das nicht so gemeint, ich habe mich falsch ausgedrückt oder ich kann nicht wählen, dass das so ankommt. Also ich nehme mal an, wenn die Person ausflippt, bist du schon du mit der Ursache, dass sie findet, geh weg.
Also in meinem Fall reden wir von meiner 3-jährigen Tochter. Das ist schon etwas anderes als von erwachsenen Menschen.
Gut.
Einfach rein vom Entwicklungsstand her können wir auch nicht so ausgeklügelte Argumentationen führen, sondern sie ist dann vor allem Emotion. Ich glaube es nicht, dass ich der Auslöser bin. Ich bin einfach Projektionsfläche für eine starke Emotion.
Aber das ist bei erwachsenen Leuten auch sehr oft.
Ja, genau.
Oder also Druck und irgendwann ist einfach das Fass voll und dann bist halt du leider eine Person, die halt zu dir neue Zellen kommt oder der Staatsanwalt, der jetzt...
Aber aus meinem Wissen als Coach würde ich auch sagen, abladen. Du kannst sogar noch die Leute animieren, noch mehr, also wir haben so Sachen gemacht, zum Beispiel so durchs Jammertal. Also wenn jemand, es gibt ja die Leute, die dann so jammern, oder, die sich selber haben, ich bin der Ärmste und so. Du kannst sogar die Leute noch bestätigen in dem, sagen, das ist jetzt wirklich, hey, du hast jetzt wirklich huere schlimm. Was ist denn noch, sonst läuft auch alles scheiße, oder? Und dann kannst du sie noch ein bisschen...
Aber ich meine, Wut entzündet sich ja dann auch wieder an Wut. Also ich weiß jetzt nicht, wenn du mir das würdest sagen, ich wäre auf dem Baum da, weil ich ja mich nicht ernst genug fühle.
Nein, wenn du jammerst und jemand, also du musst es eher nicht, ich habe es jetzt so ein bisschen zynisch gesagt, darfst du natürlich nicht so sagen, auch da, sondern wirklich sagst, ja stimmt, das ist wirklich scheiße, es läuft gerade wirklich scheiße für dich. Und dann ist plötzlich jemand, der nicht sagt, ja, jetzt nimmst du, weißt, hat ja auch noch, man findet schon eine Lösung und so, fuck it, oder? Sondern wenn du, das ist ja nicht Wut, sondern das ist eben so das Jammer-Ding, wenn dir einmal jemand sagt, es ist im Fall okay, dass du jammerst, weil die Situation ist ein Scheissdreck. Und jetzt kannst du im Fall, ich höre dir jetzt noch zu, kannst auch noch eine Viertelstunde jammern. Und nicht im Sinn von, ich höre dir zu, weil ich dich nicht ernst nehme, sondern Und das funktioniert bei vielen Emotionen, weil es irgendwann hört, die Leute können nicht mehr weiterjammern. Weil es ist wieder ein Duss. Und es ist also auch mit Trauer.
Das hast du schon mal ausprobiert?
Ja, ich habe das schon ausprobiert. Ich habe schon, ich weiss, dass zum Beispiel, also mit Kind merkst du das zum Beispiel auch, aber auch wenn Leute, also es gibt auch erwachsene Leute, die in schwierigen Situationen wie so in Heulkrämpfe kommen. Und das kann sehr irritierend sein, wenn jemand einfach brüllt. Und du das Gefühl hast, Jesus Gott, jetzt muss ich etwas machen. Und,
einfach in den Arm nehmen.
Ja, oder manchmal musst du jemanden nicht einmal, also das kommt ja ein bisschen darauf an, was für eine Beziehung das hast, oder? Aber manchmal musst du einfach nur, ja.
Mir kommt eine lustige Idee, eine lustige Geschichte in den Sinn.
Wieso hast du mal jemanden in den Arm genommen?
Nein, absurd, absurd. Ich bin beim David Hockney an der Ausstellung in Luzern, habe ich auch schon erzählt. Ja. Und dann laufe ich dort eine C-Promenade und sehe jemanden, wo ich seit 25 Jahren nicht gesehen habe.
Ja.
Und ich habe mich richtig gefreut, dass ich sie gesehen.
Ja.
Und dann bin ich mit der linken Hand und sie läuft quasi an der linken Seite von mir vorbei. Und ich sehe es und ich sehe ja nicht so gut. Die Lesebrille nicht angehabt. Also. Und dann sehe ich, sie ist sie wirklich. Und dann, wo sie auf meiner Höhe ist, habe ich sie gepackt am Arm, habe gesagt, hoi, der Name. Und habe sie einfach geküsst, einfach aus wirklich ja. echte Freude. Und sie so völlig, habe ich dann schon auch erkannt. Aber so im ersten Moment habe ich wie so gemerkt, ist sie ein bisschen berumpelt. Ich habe vielleicht eben zu grosse Freude gehabt.
Mhm.
Und dann habe ich gemerkt, wir sind so 4-5 Männer um uns herum gestanden. Und dachte, hey, was passiert jetzt da gerade? Oder? Aber dann hat sie auch aufgetan, hoi, du Gigi. Warum? Ja.
Aber sie ist nicht irgendwie eine wichtige Politikerin und das sind ihre Bodyguards, die dich gerade verprügeln wollten.
So,
das wäre auch noch schön. Triffst so jemanden, der gar nicht weiss, und dann
sie, ja.
2 Sekunden später hast du ein blaues Auge und so ein Knie auf den Schultern.
Und hast nur wollen küssen.
Und hast eigentlich nur dich freuen und Hallo sagen. Nein, aber was ich sage, ist, Emotion, wenn das kommt, es geht auch wieder. Und das dauert noch, also jemandem eine Viertelstunde lang neben jemandem sitzen, der einen Heulkrampf hat, ist unendlich lang, oder? Gefühlt. Aber es ist eine Viertelstunde und dann ist es irgendwann weg. In vielen Fällen ist das, muss die Emotion, also eben, wie du sagst, oder? Es gibt einfach Situationen, wo grosse Emotionen kommen, ob jetzt das Wut ist oder Trauer oder...
Aber ich glaube, auf Wut kannst du nicht einfach nur still reagieren.
Also Wut auf dich oder Wut...
Nein, wenn ich jetzt wütig auf dich bin,
ja.
Und in der letzten Arsch und du in der Tugel, und dann, wenn du mir nicht verstehst, dass du das verstehst oder von mir aus zurückgehst, dann wenn du einfach still daneben stehst...
Ja, das ist ja ein Konflikt dann. Also es ist ein Konflikt zwischen uns, also wo die Wut drin eine Rolle spielt. Das, was ich jetzt erzählt habe, ist natürlich nicht geeignet, wenn sich das auf mich bezieht. Sondern das ist geeignet, wenn jemand in deinem Umfeld, also sagen wir mal, ein Klient von dir reagiert unheimlich wütig oder enttäuscht aus seiner Situation, aber nicht wegen dir, sondern weil er so, oder? Dann kannst du das anwenden, dass du einfach da bist. Einfach und ihm das lässt, auch den Raum lässt. Und er muss es gar nicht erklären, du musst es nicht framen und du musst nichts daraus machen.
Aber bei deiner Tochter, sie sagt ja, geh weg.
Ja.
Also sie meint schon dich. Und du hast auch gesagt,
dass du ein Stück weit
das Problem hast, das nicht persönlich.
Ja, ich nehme es natürlich mega persönlich. Aber
dann muss sie ja mit dir etwas zu haben.
Eben nicht unbedingt. Weil, also es ist ja bei den Kindern, also, und das, ich glaube auch bei Erwachsenen nicht immer unbedingt, irgendetwas ist unangenehm und das muss weggehen. Und vielleicht verbindet sie das auch mit mir, aber sie braucht auch eine Beziehung in dem Moment. Also sie braucht auch jemanden, der da ist. Und das ist wie so, am Anfang, bei ganz kleinen Kindern, die können ja, also das ist zumindest eine These, ich weiß es ja nicht, aber eine These ist, dass wie so eigentlich die Welt und sie, das ist so eins. Also es hat Hunger. Es ist nicht, ich habe Hunger und du hast keinen Hunger oder überhaupt, sondern es ist einfach jetzt schlimm. So. Und ich glaube, das tut sich so ein bisschen differenzieren. Und es ist wenn ich jetzt verrückt bin und du bist halt gerade da, dann bin ich auch auf dich verrückt.
Ja, aber das oder? Ist auch als Erwachsener so.
Genau, das kann auch als Erwachsener passieren, aber schon noch ein bisschen weniger. Man kann es, glaube ich, schon, wir können es, glaube ich, schon noch ein bisschen differenzieren. Aber es kann durchaus natürlich auch so passieren, dass man es jetzt, wenn jetzt zufälligerweise halt du gerade da bist, dass es dann auch auf dich...
Ja, das also, ist das Gemeine, dass dann eben meistens beim Falschen entlädt. Ich habe darum ja mir jetzt das Motto gegeben, ich lasse mich einfach nicht mehr ärgern.
Also in welchen Situationen wirst du...
Ich bin autonom genug, ich tue das Recht gar niemandem mehr zugestehen. Dass er mich ärgern kann.
Ja, das ist ja sowieso etwas, was du mit dir ausmachen musst eigentlich. Weil wenn du dich ärgerst, ärgerst ja du dich.
Genau.
Es sind einfach Triggers von außen, die das versuchen. Genau. Und die einen können das ein bisschen besser als die anderen.
Und eben, es gibt ja so Leute, ich habe letztens einen Fall gehabt.
Was ärgert dich denn so richtig? Gibt es ein Beispiel, wo du dich so richtig geärgert hast? Und du denkst, das ist der Aff. Oder die geht mir jetzt so richtig, die macht es mir jetzt einfach nur schwierig.
Also vor der Ferien, also es hat sehr viel mit einem selber zu tun. Wie viel hast du geschlafen? Wie hast du gerade gegessen? Wie hast du Stress? Und ich habe schon gemerkt, vor der Ferien bin ich schon an einem Punkt gewesen, wo ich mich trotz meinem Credo, es ist ja immer bezeichnend,
dass man
für Credos hat, habe ich schon gemerkt, ich ärgere mich über ein bisschen gar viel. Aber es zeigt mehr, man ist so voll und man braucht wie einfach wieder mal eine Pause. Ja. Also es sagt mehr, das Credo und mein Umgang mit dem Credo sagt viel mehr über mich selber aus, als über meine Umwelt.
Ja, aber das ist es ja genau. Da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn meine Tochter zu mir sagt, gang weg, oder? Das ist ja, das hat ganz viel damit zu tun, was habe ich für Ansprüche an mich als Vater? Was macht das mit mir, wenn sie mich so abstoßt? Und darum nehme ich das, also es ist ja schon eine relativ persönliche Ansage, aber ich weiß ja auch ein bisschen, ich kenne sie ja auch gut, also wieso, ich kenne ja den Kontext, ich weiß ja, dass sie nicht mich hasst. So. Und das wieso, und trotzdem kann ich das mega treffen, wenn du gerade selber vielleicht ein bisschen zweifelst, ob du dieser Rolle kannst gerecht werden, ob du das gut machst oder so.
Ja, das ist
und dann sagt dein Kind sagt einfach, gang weg. So emotional, das trifft einem.
Ich hatte jetzt gerade einen Fall, wo ein Anwalt massiv auf Person geschossen hat, also auf mich.
Ja.
Also er hat mir ein strafbares Verhalten vorgeworfen. Und er ist auf einer persönlichen Ebene. Weißt, man kann ja sich über Argumente streiten, über Sachverhalte, aber er hat auf Person gespielt. Und ich habe nicht verstanden, weil ich gar keinen Nutzen bei ihm gesehen habe, wenn er das auf Person spielt.
Ja.
Und ich bin dann auch zum Schluss, habe mir dann überlegt, ja, aber was macht er? Und dann habe ich eben zum ersten Mal gesagt, also das erste war dann, okay, ich ärgere mich jetzt mal gerade nicht. Ich habe beschlossen, das nicht persönlich zu nehmen. Und bin dann eben auch zum Schluss gekommen, es sagt mehr über ihn und seine Weltsicht aus, als über mein wirkliches Verhalten.
Ja.
Aber auch dann habe ich es noch nicht ganz verstanden. Also wenn dir selber schade ist, weißt du, er hat quasi wie gesagt, ich habe eine Strafuntersuchung wie manipuliert.
Ja.
Und wenn das so gewesen wäre, ja, das hätte ja dann irgendwie bedeutet, man muss mich rausrühren und man muss zurück auf den Start. Also dann wäre ja die ganze Geschichte allenfalls nicht verwertbar gewesen, wäre wieder vorne angefangen und dann ist auch die Frage, aber was erhoffst du von dem? Das kann ja nicht dein Ziel sein.
Ja.
Und irgendwann habe ich dann an der Hauptverhandlung geglaubt, dass ich es verstanden habe. Ich habe einmal innerhalb von einer Strafuntersuchung gegen jemand anderen eine Strafanzeige geschrieben.
Ja.
So ein Seitenkomplex in einer grösseren Geschichte. Und der hat sich dann so verteidigt, dass er ist natürlich völlig unschuldig. Und dann hat man ihn gefragt, ja, aber warum machen denn die anderen die Anschuldigungen? Und dann hat er gesagt, das ist ein raffinierter Trick vom Anwalt vom anderen, also von mir, weil er will irgendetwas konstruieren, damit sein Klient besser dasteht.
Ja.
Also habe ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Ja, also ich habe es ein bisschen verstanden, glaube ich.
Also, aber es ist ja offensichtlich, aus einer Verteidigungssituation kehrt man das Blatt und tut den anderen besondere Raffinesse unterstellen, dass alles irgendwie intrigant wird eingespeisen, dass er natürlich der grosse Unschuldig ist. Aber es ist derart offensichtlich irgendetwas nachgeschoben. Aber es hat derart gut scheinbar gepasst ins Narrativ von meiner Gegenseite. Dass also selbst professionelle Rechtsvertreter dann das Gefühl haben, der Bonin hat ganz raffiniert eine Strafanzeige erfunden, also eine falsche Anschuldigung gemacht.
Ja.
Also ich riskiere mein Patent für irgendeinen Gäckeli-Fall, ist eigentlich die Aussage.
Ja.
Und das sollte meinem Klient irgendwie helfen. Und dass man vielleicht sagt, okay, dass die Geschichte könnte etwas dran sein. Aber dann muss man sich doch zurücknehmen und sich überlegen, okay, jetzt denken wir uns mal in Bonini. Wenn er das wirklich macht, was ist denn genau der Nutzen für seinen Klient? Oder? Und wenn dann die Geschichte, die sie jetzt so konstruiert und meinen, gegen mich können zu heben, zu Ende denkst, muss ich sagen, es ist ja widersinnig. Der kann ja gar nichts davon gewinnen. Und dann habe ich gemerkt, der ist dieser Geschichte aufgesessen, glaubt jetzt ich für Verteidigung, indem ich ganz intrigant versuche, Zeug hinum zu manipulieren. Mhm. Man hat mich jetzt aber ertappt, uiuiui. Und jetzt spielt es aber das Persönliche rein, dass er meint, okay, ich muss jetzt auf den Mann spielen, weil er spielt ja auch falsch.
Ja.
Also das ist jetzt quasi meine Interpretation von dieser ganzen Geschichte. Und merke, nochmal, es hat nichts mit mir zu tun, sondern viel mehr mit dem anderen und seiner Sicht halt jetzt auf den Fall.
Ja.
Aber ich glaube, wenn ich jetzt nicht das Credo habe, ich lasse mich nicht ärgern, ich nehme es jetzt einmal einfach im Zweifel nicht persönlich und ich versuche es einfach zuerst einmal zu verstehen, bevor ich rumgebe und dann merke, holy moly, es gibt ja alles gar keinen Sinn und dann einfach sagen, okay, ich schlage jetzt nicht zurück.
Ich glaube, also das ist, glaube ich, schon etwas, wieso die Perspektive einnehmen, dann, wenn du das Gefühl hast, woher kommt jetzt all die Emotionalität, wie einmal einen Schritt zurück machen, vielleicht versuche eben sogar die Perspektive von der anderen Seite einzunehmen und merken, ah, fuck, ja. Vielleicht, ich glaube auch, also das ist schon mal ein mega wichtiger Schritt, ja, wenn du sagst, okay, ich kann nachvollziehen, ich würde vielleicht nicht so reagieren, aber ich kann nachvollziehen, woher die Emotion
das
kommt.
Das habe ich eben lange nicht können. Aber weißt du, ich habe mir gesagt, im Zweifel, ich verstehe es nicht wirklich, es muss etwas mit ihm zu tun haben. Aber dann eben gesagt, im Zweifel nehme ich mich zurück und nicht, ich gehe im Zweifel auf Gegenattacken und nehme es persönlich.
Ja, ja. Und das ist natürlich, also Emotion löst oft Emotion aus. Ja, ja. Also es ist eigentlich, ist es wie Emotionskontrolle, die du haben musst. Zum zuerst mal kurz das abköcherle und dann kannst du es wieder anschauen und so. Da kannst du immer noch emotional darauf reagieren, wenn es dann sein muss. Aber, und das ist das, also das hat einfach mega schwierig, weil es gibt Sachen, die dich triggern. Bei gewissen Leuten, in gewissen Situationen wirst du das gut können. Bei anderen Leuten in anderen Situationen ist es fast unmöglich, seine Emotionen dann so dermaßen unter Kontrolle zu behalten. Also das ist so, das ist, für mich sind es immer so zwei Sachen. Einerseits finde ich das wichtig und gut, sich mit dem auseinanderzusetzen, auch mit den eigenen emotionalen Reaktionen, das gewisses Bewusstsein reinzubringen. Und andererseits bin ich fucking normal, manchmal einfach emotional. Und dann muss ich fluchen oder muss ich irgendwie mal auf den Tisch klopfen oder auch mal brüllen. Wieso? Das ist ja das Leben. Also weißt, irgendwie, es ist so, immer alles so kontrolliert und jetzt tun wir es überlegen und jetzt nehmen wir da Rücksicht auf alle und nehmen alle Perspektiven ein, schön und gut. Das ist wichtig, aber manchmal darfst du auch einfach mal ausflippen.
Ja, das ist klar. So. Man darf auch nicht zu streng mit sich selber sein.
Nein.
Ich finde, oder gerade mein Job ist ja immer, andere Perspektiven einzunehmen. Und ich habe jetzt vielleicht die Geschichte auch darum erzählt, weil in dem Moment, wo du eben die Distanz ein bisschen verlierst, also weißt, wo du eben dann persönlich angeschossen wirst, ich habe dann auch müssen sagen, also das ist nicht ein Strafverfahren gegen mich, sondern ich habe jetzt in dem Fall eine Rolle. Ich bin jetzt der Verteidiger, aber ich bin fucking einmal nicht der Täter. Es ist nicht der Prozess gegen Buri Bonin, oder?
Yeah.
Und aber eben, das haben wir halt oft bei unserem Job, dass die Leute wie so das Rollenverständnis verlieren und derart emotional mitgehen und in diesem Moment halt auch nicht mehr gute Vertreter sind.
Und das du sagst, eben, das passiert oft?
Das passiert öfters, ja.
Und also auch bei der Staatsanwaltschaft und bei... Und
die verlieren relativ öfters die Emotionen, also die verlieren Kontenance, ja. Aber weißt du, ich habe lieber Leute, die ich spüre, die auch mal sagen, Gott verdammt, ich hole eine Scheissdirektorie. Oder ich mache schon eine Eingabe, ich habe eine Eingabe gemacht. Es geht keine 3 Sekunden, ich weiß gar nicht, warum wir das so schnell öffnen können. Dann habe ich am Telefon und er schreibt mir ins Ohr. Und dann hängt er mir noch das Telefon ab und lässt gar nicht zu. Aber ich habe gar kein Problem damit. Ja. Wenn man nachher Das Telefon kommt, hey, sorry, ich bin völlig gut. Weißt du nicht, ist mir viel lieber so, als der, der sich reinfrisst und mitträgt und du weißt es nicht einmal, weil du gar nicht gemerkt hast, dass du mir irgendwie auf die Füße gestanden bist.
Das kann ich mir noch gut vorstellen bei dir, dass du so Leute noch gerne hast. Ab und zu mal ein bisschen ausflippen und sich nachher wieder einrenken. Ich glaube auch, dass du noch relativ gut mit dem kannst umgehen, habe ich den Eindruck. So, ich habe ein bisschen. Ich glaube, ich gerne ein bisschen weniger. Schon auch. Aber, also nicht weniger, als ich kann. Aber im Vergleich zu dir. Ich glaube, du musst es ein bisschen, bei dir muss es ein bisschen mehr rebeln als bei mir in meinem Leben, dass es dir gut geht, dass es mir gut geht.
Das finde ich eben einmal auch in den Sitzungen. Wenn man so einfach gleicher Meinung ist, oder so, das ist bei mir einmal hochverdächtig. Also im internen Verhältnis auch Klient-Anwalt.
Ja.
Ich meine, im Idealfall fetzen wir uns sondergleichen. Aber durch das entsteht ja dann auch eine starke Position im Inneren. Also weißt, wir reiben uns an das Argument und durch das kommst du auch einen Schritt weiter und die Qualität steigt. Aber wenn du mir eine Geschichte erzählst und ich sage, ah ja, Herr Reinhold, okay, das vertritt ich jetzt, dann bin ich ja nur eine Art Sprachrohr. Und wenn ich dann ein Gegenüber habe, der den Stein malt, habe ich das lieber zuerst im Internen und bin gegen alles abgesichert und weiss, wie reagieren, als dass ich dann rausgehe und mir fürchterlich auf den Grimm bekomme. Aber wir zwei verstehen uns super, weil ich dir immer recht gegeben habe. Aber ich verstehe meine Arbeit ganz anders.
Ja, ja. Ich finde, aber es sind doch zwei verschiedene Sachen, ob du, also wenn ich jetzt dein Klient wäre, ob du zu mir sagst, ja, aber da müssen wir anders machen, das kannst du nicht so, oder? Also ob du einfach kritisch bist gegenüber dieser Story und sagst, jetzt müssen wir das müssen wir irgendwie anders herbeugen und das kann ja so gar nicht sein oder was auch immer. Also ob du das inhaltlich machst, ich glaube, da wäre ich voll bei dir. Wenn ich eine Anwältin oder einen Anwalt hätte, der mich herausfordert und dann sagt, jetzt müssen wir das da... Müssen wir das schon mal ein bisschen gut vorbereiten? Aber wenn ich jemanden habe, der emotional mir gegenüber sitzt und sagt, ja, also was ist denn das für eine Scheiss-Story? Und um das geht es ja auch. Also, weißt, ja, wieso, ja.
Ich möchte nur mal sagen, dass du das nicht falsch verstehst. Es geht keine Sekunde um Manipulation. Also, wenn du zu mir kommst, habe ich sehr oft, dass dann der Klient meint, er müsse dem Anwalt eine geschönte Geschichte erzählen.
Ja.
Er will ja, dass ich ihn vertrete und hat das Gefühl, ich vertrete ihn nur gut, wenn ich nur gut von ihm denke.
Ja.
Und dann hast du ja irgendwann das Gespür entwickelt und merkst, da hat es einen Bruch in der Geschichte, das ist nicht ganz logisch, dies und das. Und dann musst du ja dem Klienten wie eine Brücke bauen zur Wahrheit aus seiner Sicht.
Ja.
Also die Wahrheit ist noch lange nicht, aber einfach aus der Sichtweise, wie er es wirklich sieht. Und das ist ja mal schon die erste Kunst. Und das führt natürlich auch zu einem Reiben.
Ja, ja. Ja, also... Schon noch spannend.
Ich will
schon lange bei dir mal ein bisschen Müsli sein und einfach so ein bisschen in der Aktentasche mitreisen und ein bisschen hören, was du den ganzen Tag so für Gespräche führst.
Ich habe auch in letzter Zeit öfters an dich denken und das Wort «und». Wir haben doch da bei dir im Impro-Theater die Übung gemacht.
Mhm.
Also, dass man nicht, oder sagen wir, du sagst etwas, ich bin nicht zufrieden mit dem, und dann sage ich quasi, ich verstehe dich, aber.
Ja.
Oder das Aber ist ja dann, du hörst nur noch das Aber und bist in Abwehrstellung und die Emotionen kochen hoch, dass man dann und sagt, ich habe verstanden, was du gesagt hast, Frank, aber ich sehe es anders.
Ja.
Ich sehe es anders, eben und.
Ja.
Oder? Also, dass man nicht mit dem Aber quasi, wie die Aussage mal kaputt macht, weil man dann nur noch...
In welchem Zusammenhang hast du an das denken oder hast du es aktiv genutzt und?
Ja, dass man eben beides kann respektieren kann.
Ja.
Also ich verstehe deinen Standpunkt, das habe ich letztens auch in einem Gespräch gehabt. Ich verstehe deinen Standpunkt und ich entscheide mich aber anders.
Aber?
Nein, eben und ich entscheide mich auch, oder? Also ich habe dich gehört.
Ja.
Und im Wissen, dass du es anders siehst,
ja.
Mach ich jetzt
gleich. Ja, es ist ein kleiner Unterschied, glaube ich. Aber tut oft
das
vorher wie so sehr negieren, oder?
Mhm.
Und immer bewusst
sein. Es ist nicht gegen dich, sondern ich habe es gehört und gehe anders damit um.
Genau. Und gerade bei dir ist es ja oft auch das Bewusstsein, dass es ja eben nicht richtig und falsch gibt, sondern es gibt mehrere Varianten. Und du musst dich für etwas entscheiden.
Ja, es gibt bessere und weniger gute Argumente. Und der Anwalt oder unser Job oder auch Urteil sind ja eigentlich immer aber. Mhm. Aber man kann sagen, okay, der Anwalt sagt das oder der Beschuldigte sieht so. Und wir nehmen das zur Kenntnis. Und aus den und den Gründen entscheiden wir aber anders. Und oft wird die andere Perspektive wie einfach weggeblendet.
Ja.
Und du liest Urteil und denkst, ja, und wo bleiben wir? Wo ist unser Standpunkt? Und dann weißt du nicht, haben sie es nicht gehört oder es wird einfach negiert oder weißt du es nicht. Mhm. Aber man möchte schon wieder fragen, okay, man hat das gehört und das sind jetzt Gründe, warum man anders entscheidet.
Ja.
In Bezug auf die eigenen Argumente. Und das führt ja dann erst zu einer höheren Qualität, weil man sich reiben kann, auch über die Instanzen. Mhm. Also ich finde, das Wörtchen «und» sollte man so oft wie möglich verwenden.
Ja, weil es ja auch, also eben für mich ist es auch ein Ding zum Realitätsbezug, dass es halt nicht etwas gibt, wo, also wir haben verschiedene Meinungen zu verschiedenen Sachen, aber die schliessen sich auch aber. Und die schliessen sich auch gar nicht immer aus, obwohl man im ersten Moment vielleicht das Gefühl hat, sie sind diametral oder sie gehen gegeneinander. Und wenn man ein bisschen weiter überlegt, merkt man plötzlich, manchmal gibt es ja auch Sachen, also bei Konflikten zum Beispiel zwischen Parteien, das kennst du vielleicht auch, gibt es manchmal so, dass man im ersten Moment den Konflikt anschaut und sagt, der will A und der will B. Und das geht nicht beides, weil einer will immer A und der andere will immer B. Und wenn man dann mal ein bisschen anfängt, versuchen herauszufinden, was steckt, wieso will denn der A? Genau. Und plötzlich findet man heraus, dass dahinter sind eigentlich sind noch andere Motive, sozusagen. Er behauptet zwar einfach, ich will, dass der andere nicht mehr das Auto da direkt vor meinem Garten abstellt, aber es steckt etwas anderes dahinter, was vielleicht schon länger zurück ist oder noch mehr das Umfeld. Und plötzlich kann man vielleicht die Motive, die dahinter stehen, kann man vielleicht besser voneinander verstehen und kann es vielleicht sogar zu einem gemeinsamen Motiv bringen. Das ist so die Idealvariante von einer Mediation. Dass man am Schluss sagt, wir wollen ja eigentlich das Gleiche. Oder? Also wir wollen vielleicht eigentlich ein friedlicheres Verhältnis in der Familie haben. Nur der eine hat das Gefühl, ich bringe das her, wenn ich jetzt einfach nie mehr ans Weihnachtsfest komme. Und der andere hat das Gefühl, wir müssen doch viermal im Jahr alle miteinander feiern. Und das geht natürlich nicht zusammen, logischerweise. Aber wenn beide voneinander wissen, der andere will eigentlich auch ein besseres Verhältnis haben innerhalb der Familie, kann man vielleicht plötzlich herausfinden, wie könnte man es dann machen? Wenn es nicht A und B ist, ist es vielleicht C. Und das ist...
Und ich finde, im Input siehst du das eben, also in dieser Übung siehst du das eben gut, weil nur mit dem «und» geht die Geschichte weiter. Mhm. Oder selber knickt die Story. Mhm. Aber und kannst du als Team weiter funktionieren. Mhm. Und das ist ja eigentlich genau das.
Ja, also es ist ein sprachlicher Trick auch, um sich selber ein bisschen überwinden. Und das finde ich lässig an diesen so Mini-Methoden sozusagen, die auch über die Sprache funktionieren, dass man sich immer selber wieder muss herausfordern und selber merkt, wie man drüber stolpert. Und dann merkt, wie oft nutzt man eigentlich so Sachen, die einem in so Fallen einlocken, dass man selber das Gefühl hat, ja, ich habe eine Idee, du hast eine Idee, meine ist besser. Und darum höre ich dir gar nicht mehr zu.
Ich finde es einfach, also das Aber ist ja tief in einem eingebrennt. Mhm. Wir sind schon eine Aber-Gesellschaft.
Ja, wir wollen alle Recht haben. Ja. Ich meine, das ist ja dein Beruf.
Nein, ich sage ja, nein, ich bin der Prototyp von...
Du bist der Aberberuf. Der perfekte Aberberuf. Ja. Ich finde es einen spannenden Aspekt bei Diskussionen, wenn ich mich selber dabei ertappe, dass ich nicht mehr zulasse. Und nur noch warte darauf, bis ich meine bessere Position, Gegenposition.
Das geht mir mit jedem Satz bei dir so.
Ja, aber das ist ja ganz schlimm eigentlich. Wieso bin ich dann noch in dieser Diskussion? Hä? Nein, aber also ich kenne das von mir schon. Dass zum Beispiel in Verhandlungen oder so, dass jemand auf der Gegenseite anfängt und dann irgendwann weißt du so, da, jetzt habe ich das Gegenargument, ja, da setze ich ein. Und dann redet er noch eine Minute, ich meine, ich höre dem noch zu. Ich warte nur, bis er Luft holt, bis ich sage, ja, ist schon gut, aber... so, also es ist die Extremvariante, ich habe das nicht in meinem Alltag, aber... ja. Und das, das finde ich, ist so die... Weil all das, was dann passiert, du verpasst mega viel, oder?
Ja, ja, ich finde im Gegenteil, also jetzt aus meiner beruflichen Optik finde ich eben ganz wichtig, dass man immer ins Gespräch geht, dass man immer gut zuhört. Weil sonst findest du keine Lösungen. Mhm. Das ist ja logisch, das ist jetzt eine Binsenwahrheit. Aber das gilt selbst für das Strafrecht. Also du kannst eigentlich nur gewinnen, wenn du redest.
Ja.
Also gewinnen im Sinne von profitieren.
Ja.
Und ich verstehe dann einmal nicht, wenn wir einmal Klienten haben, die absolut Konflikt haben. Man kann schon in der Sache herbleiben und Konflikt austragen oder aushalten. Aber das heisst immer noch nicht, dass ich auf eine persönliche Ebene gehen muss und mich nicht gleich mit der Gegenseite, mit dem Staatsanwalt, mit der Polizei freundlich, nicht zugewandt über die Sache unterhalten. Weil auf einmal geht die Tür auf.
Ja.
Und ich finde gerade bei Bagatelldelikten, wir haben so viel Bagatellscheiß. 95% von allen Delikten sind Bagatellen. Da müsstest du eine zwingende Mediation einführen bei Mehrparteien, weißt, wenn du wirklich Geschädigte hast.
Ja.
Weil du musst ja, der Sinn ist ja, Gesellschaft befriedigen. Und über irgendeine Strafe, über irgendeine Geldstrafe, am Schluss sind einfach beide hässig. Das Opfer ist hässig, weil er findet nur eine Geldstrafe. Die haben ja völlig einmal überzogene Vorstellungen. Und der Täter ist hässig aufs Opfer, weil er jetzt eine Geldstrafe bekommt. Und aber wirklich einsichtig ist er ja nicht, oder? Mhm. Also es ist doch viel mehr die Leute, die besten Sachen sind eigentlich die die Leute an den Tisch bringst, wenn es nicht, wir reden nicht von Kapitalverbrechen, ja. Und einfach schaust, okay, du willst das, findet man eine Lösung, dass am Schluss die kannst tanken. Und das müsste man wie zwingend einführen. Es gibt schon Möglichkeiten von so einem runden Tisch, aber das müsste man wie ein bisschen institutionalisieren, die Staatsanwälte auch in diesen Schulen. Ich erzähle es, weil ich habe gerade letztens in Biel einen Fall hatte, wo die Gerichtspräsidentin oder die Richterin, die hat das sensationell gemacht.
Ja.
Die hat einen fünfjährigen, massiven Streit, der im Hintergrund eine Scheidung ist, der sich Saures kennt, mit strafrechtlichen Vorwürfen und, hat die tatsächlich in 3 Stunden befriedigt.
Krass.
Ganz krass. Sensationell. Also, ich, am Anfang des Dings habe ich gesagt, ich habe einem Vorgänger reingeschrieben und gesagt, hey, ich setze auf sie als Friedensstifterin, weil das ist das einzige Sinnvolle, was wir eigentlich machen können, ja, in dieser Situation. Weil eine Strafe befriedigt nicht, das ist nur weiter für. Sie hat eben angekündigt, sie will das vorgängig probieren. Mhm. Und dann haben wir auch gesagt, hey, ich setze auf dich, aber es wäre etwas Unmögliches, was du erreichen musst. Aber sie hat es erreicht.
Ja. Oder?
Also wenn du mal wirklich einen Streit hast, dann musst du im Biel ein Gericht. Die können das dort.
Zumindest die Richterin.
Ja, Wahnsinn.
Ja. Cool.
Du bist ja, das ist ja schön zu hören.
Am Bielersee, ja, bin ich gewesen. Schön, schon schön.
Sehr schön.
Ja, ja, es ist so, man merkt schon ein bisschen Romandie. Ich finde das immer cool, wenn sie in der Schweiz...
Ja, also ich bin in jedem Lokal, haben sie Französisch geredet.
Ja, ja, in Biel ist es sehr... Es ist... Ja, und so eben, je nachdem, wo am See das bist. Und halt dort, wo sie Französisch reden, reden sie dann auch nur Französisch. So, und dort, wo sie auch Deutsch reden, reden dann die Welschen schon auch nur Französisch.
Ja, aber ich habe das eigentlich lässig gefunden. Also du kommst in ein Lokal und offensichtlich sind es Welsche. Sie reden mit dir Französisch, aber du kannst deutsche Antwort geben. Also, ja. Verständigung ist absolut kein... Jeder hat einfach in seiner Sprache geredet.
Ja, ja.
Und dann bist du schon dankbar für den französischen Unterricht.
Ja.
Also, weißt,
ich
will
so gerne viel besser Französisch.
Ja, aber auch wenn du es aktiv nicht kannst, du verstehst es ja dann gleich.
Ja, ja, eh. Nein, es geht ja schon. Es hat schon geholfen. Aber ich wäre so gerne viel besser Französisch und Italienisch. Und Spanisch.
Und Russisch.
Und Russisch. Ja, ja, ja.
Ich wäre auch gerne grösser, schneller, gescheiter. Ich würde besser sehen.
Was?
Du darfst jetzt eine Wunscheigenschaft, Frank.
Was? Also, wärst lieber... Nein, ich habe eine Frage an dich. Wärst lieber attraktiver oder intelligenter? Ja, komm mal, du müsstest entscheiden. Ja, gell, ist nicht so einfach.
Also wie schön würde ich werden?
Ja, egal. Einfach, du kannst nur in einem... Kannst dich
noch, nein, aber ich könnt, muss ja wissen. Also, nein, wie sehe ich denn aus und wie gescheit
du kannst einfach dich nur im einen... Du musst dich entscheiden, wo hat es noch Potenzial. Wie ist es noch schöner oder wie ist es noch gescheit?
Bei beiden Potenzial.
Nein, ich muss du ja musst wissen, dich jetzt entscheiden. Ja, in Richtung besser.
Aber wie viel?
In beiden etwa gleich viel in besser.
Nein, die Frage ist viel zu ungenau.
Nein, bei mir ist es ganz klar.
Was, du würdest schöner
sein? Ja, sicher. So gescheit, wie ich schon bin, okay. Das langt mir vollkommen.
Es gibt doch da den Film, ich weiß jetzt nicht, Ohne Limit, wo es so eine Pille gibt, wo auf einmal unglaublich gescheit wird.
Kenne ich nicht, aber...
Sachen kann zusammenziehen,
also, aus meinem Alltag kenne ich das natürlich, aber... ja.
Dort wird es sehr schnell sehr viel intelligenter. Also und ist es, in und der Sicht auf die Welt. Weißt du, er durchschaut Mechanismen besser, schneller.
Und bringt ihm das etwas oder erschreckt ihn das?
Also zuerst erschreckt ihn und nachher macht er eine steile Karriere.
Okay. Aber ist er glücklich?
Ja.
Ja?
Ja. Und natürlich auch gut. Du siehst vielleicht auch nur die Sonnenseite.
Ist auch ein Film. Ja.
Also, aber wenn es die Pille gibt, sagen wir eben, wie Epo an der Tour de France.
Ja.
Also du weißt, der neben mir ist mit den Junioren mit mir gefahren, jetzt ist er auf einmal viel schneller am Berg. Offensichtlich hat er eine Keimmischung, die er da nimmt, oder wahrscheinlich. Ich kann sie auch nehmen und ich bin auch schneller da oben. Andere Touren drüllen. Würdest du es nehmen oder würdest du sagen, ich fahre lieber hinten noch?
In Bezug auf Sport?
Nein, generell im Leben. Also weißt, ich würde jetzt nicht wählen, wenn es jetzt eine Droge gäbe, wo ich auf einen Schlag viel intelligenter wäre.
Ja.
Ich glaube, ich würde sie nicht nehmen, wenn das Umfeld gleich bleibt.
Ja.
Aber wenn ich sehe, andere nehmen, würde ich es eben auch nehmen. Wie im Velofahren. Willst du einfach nicht hinten nachfahren?
Ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Das kann ich jetzt nicht beantworten. Ich war noch nie in so einer Situation. Ich wüsste es nicht. Es müsste ja etwas sein, was einem sehr wichtig ist. Also einem Sportler ist ja seine sportliche Karriere schon so viel investiert da drin und so. Dann kann ich das nachvollziehen, dass das enorm wichtig ist. Und wenn du siehst, alle anderen nehmen ein Doping, dass du dann sagst, ja super, ich habe jetzt auch irgendwie mein Leben darin investiert und jetzt einfach, weil die das nehmen und ich nicht, bin ich einfach weg. Ich sehe den Mechanismus, aber ich selber habe den noch nie bei mir erlebt. Und der Bezug zum Sport ist bei mir wirklich der Fall.
Also in meinem Bezug zu meinem Leben. Ich hatte Knieprobleme.
Ja.
Ich bin zum Kniespezialist. Der hat gesagt, ich soll aufhören, squashen, ich soll anfangen Velo fahren und ich soll anfangen schwimmen.
Ja.
Jetzt tue ich nicht mehr squashen, aber ich jogge jeden Tag.
Ja, auch nicht besser.
Ist sicher nicht besser. Aber wenn ich jetzt später mal sollte zu Knieproblemen bekomme, was nicht klar ist, aber es kann ja theoretisch sein. Und dann müsste man sagen, okay, Duri, du bist ja so ein Jockel, du hast ja gewusst, man hat es dir gesagt, warum bist du nicht schwimmen und Velo fahren. Und ich müsste sagen, ich habe gar nicht anders können. Also psychohygienisch ist mir das Jogging so wichtig, die Zeit am Morgen für mich im Wald, dass das viel mehr ist als einfach nur die Bewegung. Also tue ich ja nicht davon zögern, etwas zu machen, was im Moment nötig ist, aber mir vielleicht hinten raus schadet. Und das ist ja wie Seppo. Ich möchte jetzt diese Saison möglichst schnell den Berg raufgehen, auch wenn es vielleicht hinten raus mir längerfristig an Gesundheit geht. Aber in dem Kleinen habe ich das jetzt für mich so entschieden.
Aber es ist ja nicht so, dass du das machst, weil rundum alle auch mit Knieproblemen joggen. Also der Vergleich zu vorher, sozusagen, alle anderen arbeiten es ja auch, also muss ich es auch schaffen. Das ist ja jetzt etwas, was nur du für dich entschieden hast. So, wenn ich dich richtig verstanden
habe. Ja, natürlich. Aber es ist ja auch aus einem Momentum heraus, wo du das Gefühl hast, es geht gar nicht anders. Eben, du hast die Wahl der Tour de France. Entweder nimmst du auch EPO und sonst fährst du einfach nicht mehr Tour de France. Du fährst vielleicht noch...
Das ist auch schön, ein bisschen um den Zürichsee.
Nein, aber es ist ja dein Job, ja. Oder?
Ja, ja.
Also ich habe die Wahl, den Verstand zu verlieren. Oder jeden Morgen zu joggen.
Ja, mit dem Risiko, dass du irgendwann ein Knieproblem hast.
Vielleicht, aber
ja, da würde ich jetzt schon auch den Verstand zusammenbehalten.
Aber ich habe auch schon Studien gesehen, die dann eben sagen, das tut den Knie sogar gut.
Ja, das mit diesen Studien, das weiß man nicht.
Sind es immer die Studien, die dein Ergebnis...
Du wirst wahrscheinlich noch an etwas sterben, wo du am Schluss denkst, da hätte ich jetzt auch nie gedacht, dass ich an dem sterbe. Du wirst noch runterschauen aus dem Himmel und sagen, schau mal da, das hätte ich jetzt auch nie gedacht. Dass es mir noch so einen Felsblock auf den Kopf geht.
Also, es war auf jeden Fall schön hier in der Sommerferien mit den Pläuderl. Mhm.
Sommerferien, schon gut.
Hast du eigentlich zum Schluss noch einen Tipp? Was man hier in der Rest-Sommerferien noch lesen oder hören?
Ich habe einen Buchtipp.
Sehr gut. Ich frage jetzt nicht, wie es mit dem Müll steht.
Ich habe einen Buchtipp.
Er ignoriert meinen.
Und zwar ein Buch von einer wunderbaren Autorin aus Bern. Sie heisst Noemi Somalvico. Und ihr Buch heisst ihr Erstling, den ich erst angefangen habe zu lesen, aber schon recht lustig finde, heisst «Ist hier das Jenseits?», fragt Schwein. Es lohnt sich wirklich. Es ist ein kleines, herziges Büchlein, das man ideal kann. Das heißt, so schön so pink und mit so Wolken drauf, wo man ideal kann im Liegestuhl liegen und ein bisschen lesen. Und es ist eigentlich eine Fabel. Eine sehr lustige Fabel zum Leben.
Findest du nicht gefährlich, ein Buch zu empfehlen, das du selber noch nicht fertig gelesen hast?
Doch. Aber mit so Gefahren kann ich umgehen.
Mit 40 kann man es mit
Digger.